Gut, also kurzen Überblick, wo wir gerade stehen. Also der Ausgangspunkt ist das Kain- und Abel-Thema, das uns jetzt sehr lange im Hintergrund beschäftigen wird, weil im Grunde stehen wir immer noch vor der Problematik, diese beiden Strömungen zu verbinden. Wobei wir eben jeder von uns beide dieser Strömungen in sich hat. Also im Grunde geht es um das höhere Ich, das aber in der geistigen Welt einmal ist, und um das kleine Ich, das unten ist, das also die Welt einmal bearbeiten muss, aber eben den Zugang auch zu den höheren Kräften finden muss. Aber das unten eben die Dinge wirklich aus dem eigenen heraus, also aus der Freiheit heraus gestaltet. Das ist ganz wichtig, und dazu ist also der Durchgangspunkt nötig, wo wir heute weltgeschichtlich sehr stark drinnen stehen, dass wir so an diesem Nullpunkt stehen irgendwo. Das heißt, nur da ist eben jetzt die große Gefahr, dass wir wirklich hinuntergezogen werden, weil die Keinskraft ist letztlich die, die aber diese untere Welt, also das heißt, das, was durch das Unterirdische, wenn man so will, repräsentiert wird, wobei dieses Unterirdische wie eigentlich in gewisser Weise unser ganzer Erdplanet selber ja nichts anderes ist als unser kristallisiertes Menschheitskarma. Das heißt, die Erde besteht in Wahrheit aus unserem Karma und aus nichts anderem. Und unsere Aufgabe ist, dieses Karma aufzulösen, schrittweise wieder, und daran unsere geistige Kraft zu stärken. Und dass wir dieses Karma aber auch auf uns laden können, dazu helfen uns die Widersacher. So kann man das auch einmal von der freundlichen Seite ausdrücken. Sie sind die Entwicklungshelfer dabei. Und wir stehen eben heute insofern in einem entscheidenden Punkt auch wieder in unserer Zeit, wobei man sagen muss, es ist fast jede Zeit hat ihre entscheidenden Punkte, aber es ist eben insofern ein sehr großer Sprung drinnen jetzt oder eine Stufe drinnen, weil wir ja bei der dritten Wiederholung der Zahl des Tieres stehen oder kurz danach und eben in diesen Wirkungen sehr stark drinnen stehen, so wie zur Zeit Dantes, zur Zeit, als der Templerorden vernichtet wurde, eben das zweite Mal diese große Zahl da war, und das erste Mal ist der Islam entstanden. Als ein Impuls, aber auch um die arimanischen Kräfte, die heraufsteigen, zu bändigen bis zu einem gewissen Grad. Ist also, weil man muss sich denken, also der Islam ist entstanden in einer extrem luziferischen Umgebung mit aber ganz starken arimanischen Kräften aus dem Untergrund. Ganz starke arimanische Kräfte, die ungemein inspirativ waren auf die Menschen. Daher diese ungeheure Intelligenz dieser arabischen Forscher, Denker und so weiter, und zwar eine aber ganz materialistische Intelligenz in Wahrheit, die von Ahriman inspiriert war.
Du beziehst dich jetzt auf Gondi Schapur.
Gondi Schapur als Zentrum des Ganzen. Als Zentrum des Ganzen. Und in der Form ist es das geworden eben, aber so richtig in der Zeit, eben als dann auch der Islam heraufkommt. Nicht wahr? Gondi Schapur spielt ja schon eine Rolle, dort wird der Mani gekreuzigt zum Beispiel oder umgebracht auf jeden Fall, aber da ist dieser Impuls in Wahrheit noch gar nicht so voll da. Er ist so voll da erst später und dann vor allem auch, wie er in die Welt hinaussteuert. Das ist das Problem, und eigentlich ist der Islam gekommen, um den Impuls ein bisschen zu dämpfen und ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, also zwischen den extrem luziferischen Kräften, die so einfach in der Luft lagen, und dem starken arimanischen, was von unten kommt. Das hängt natürlich auch mit den besonderen klimatischen und geologischen Gegebenheiten auf der arabischen Halbinsel zusammen. Es ist doch diese weitgehende Wüstengegend mit ganz starken abimanischen vertrocknenden Kräften von unten und darüber diese flimmernde heiße Luft, äußerlich halt, die sich dann spiegelt in den Fata Morganas und so weiter. Also darüber was ganz was Luziferisches eigentlich. Und das heißt, es ist das Problem, dass dort absolut die Mitte zunächst einmal fehlt. Sondern es ist also total zerrissen zwischen den flimmernden Kräften oben und dem, was von unten kommt. Und der Islam war ein gewisser Versuch, da eine Mitte zu finden, irgendwo für Völkerschaften, die einfach dort noch nicht bereit waren fürs Christentum. Das muss man dazu sagen. Also das heißt, es ist, weil der Ich-Impuls eben dort noch nicht in der Art erwacht ist. Und stattdessen kommt aber ein sehr starker Ego-Impuls herein und ein sehr starker Wille halt jetzt auch, sich aber auseinanderzusetzen mit der äußeren Welt, einerseits inspiriert durch Ahriman, andererseits ein ganz, ganz nach oben gehobenes, wie soll ich sagen, sehr luziferisches Geistiges. Mit der Situation musste man also fertig werden, oder muss man heute noch fertig werden, weil sie vom geistigen Hintergrund noch gar nicht so viel seit damals geändert hat. Die Problematik ist nach wie vor vorhanden, weil es sind also wahnsinnig starke Kräfte, auch die geografisch von dort ausgehen und die aber die Menschen mitnehmen. Die sind mitnehmen mit der ganzen Denkweise, das steckt also drinnen. Also gerade die Widersacherkräfte und insbesondere natürlich die arimanischen Kräfte hängen immer sehr stark mit einer bestimmten Erdkonstellation, mit einer bestimmten Gegend zusammen, mit den Kräften, die eben von unten kommen. Und sie haben auf diese Art eine unheimlich starke Verwandtschaft im Übrigen zu den Kräften, die im Westen Amerikas wirken. Also namentlich Kalifornien, darunter diese Gegend, das sind fast genau die gleichen Kräfte, also von den Widersachern her. Allerdings mit etwas anderer Konstellation im Ätherischen. Also es ist dort vom Ätherischen noch, das haben wir eher schon besprochen, noch viel krasser der Unterschied, weil es dort vom Pazifik kommend hinaufgeht bis in den Lebensätherbereich und von der amerikanischen Seite her bis hinunter in die magnetischen, elektrischen und letztlich auch in die Kernkräfte und alles, was mit der dritten Kraft und so zusammenhängt, was also ganz tief ins Unterirdische geht. Das ist also bei der arabischen Halbinsel nicht der Fall. Also das ist zwar die gleiche Widersacher-Konstellation, es ist auch eine gewisse klimatische Ähnlichkeit, weil ja da an der Westküste Amerikas beziehungsweise im Hinterland ja auch sehr viel Wüstengegend ist, also Nevada dann auch rauf und diese Geschichten, wo nicht zufällig die ersten Atombombentests gemacht wurden, wo also diese, wo man den Drachen gekitzelt hat, wie die Forscher selber gesagt haben. Das ist, ja.
Den Drachen gekitzelt.
Das war fast so der Standardausdruck, wie sie diese Dinge getestet haben. Sie haben ja getestet, also wann ist die kritische Masse erreicht, dass das Ganze, die Kettenreaktion startet. Und das war eine sehr gefinkelte Sache. Sie hatten also eine Kugel mit einer Bohrung drinnen. Ziemlich große Bohrung, also die Kugel aus Uran und der herausgebohrte Zylinder, den haben sie durchfallen lassen. Also an einer Schnur hängend oder was, und haben einmal gemessen, wie das reagiert. Also weil da entsteht Energie dabei, die kann man messen, weil in dem Moment, wo die durchgeht, war die überkritische Masse. Ding. Also es wäre sogar einmal fast ein Unfall passiert, also weil die ist fast stecken geblieben wäre und dann wäre es hochgegangen. Und das haben sie genannt, den Schwanz des Drachenkitzeln. Weil sie waren sich bewusst, dass das eine höchst heikle Sache ist, weil wenn das ein bisschen zu langsam durchgeht, wird das sofort so heiß, dass sich das ausdehnt und stecken bleibt. Das ist das Problem. Also da schwillt unheimlich schnell die Temperatur an, wenn die kritische Masse überstiegen ist.
Jetzt sage ich da mal was dazu.
Ja.
In den germanischen Darstellungen, in ganz Skandinavien,
ja,
wo all diese Stadtkirchen sind, zum Teil auch noch in Norddeutschland, da gibt es Drachengebilde,
ja,
an den Außenseiten der Kirche.
Ja, 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 ja.
Und man hat, da ist zu bemerken, dass die Schweife dieser Drachen,
ja,
die sind alle dreigliedrig, wie ein dreigliedriges Blatt.
Ja, ja, ja.
Wenn du das jetzt von dieser Kugel beschreibst, wo eine Mitte gebildet, ja, wurde und wo das herunterfiel, und da entsteht ja auch eine Dreiheit,
so, ja,
eine Dreiergestalt.
Ja, 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 ja.
Also ich fühle mich jetzt erinnert,
ja, 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 ja,
dieser Drachen.
Ja, 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 ja.
Das finde ich ja interessant, das, und sie nennen das auch.
Sie nennen das, sie haben das so genannt, also das... Hm. Das. Also, und das sind eben Dinge, also die eben stärker mit, wirklich mit der Gegend, also mit der Geografie zusammenhängen. Also diese Kräfte namentlich, die da von unten kommen. Und daher ist das eine ganz, ganz starke Widersacherachse Westen Amerikas mit der arabischen Halbinsel und was von dort ausgeht. Also das sind die, die zusammenarbeiten geistig, ganz stark. Also auf dem abimanischen Sektor. Dass sie sich äußerlich bekriegen vielleicht oder sonst was, das ist völlig unwesentlich. Es zieht genau am Gleichen und zieht in die Richtung, eben was der Abimann will, uns in eine, also uns völlig abzuschneiden von der geistigen Welt und in eine rein irdisch gebundene Intelligenz hineinzuziehen, mit dem Versprechen, die wird aber gewaltig sein. Aber sie steht also ganz im Dienste des Unteren, mit der Toleranz dessen, dass ein sehr luziferisches Geistiges da oben, sprich der Luzifer, geduldet wird. Das, also dieses Arrangement ist in gewisser Weise da. Das ist heute da, weil der Luzifer natürlich auch gewisse Hilfe dem Abimann leistet, dadurch, dass er die Menschen, also das Ich herauslockt da hinauf, und genau das möchte Abimann. Also das Ziel ist, wir haben es öfter schon angesprochen, das Ziel ist, den Menschen, das menschliche Ich, nicht sich inkarnieren zu lassen, aber auch nicht aufsteigen zu lassen in die höhere geistige Welt, sondern das heißt sozusagen im Erdenumkreis zu verbleiben als Empfangsstation für höhere geistige Kräfte, aber unter der Herrschaft eben jetzt des Abimann, der damit einfach die höheren Welten anzapfen will. Und darauf zielt praktisch weltweit die ganze Technik, die ganze Medizin, was im Hintergrund so läuft, also was so wirklich die Schulmedizin vielfach ist, aber deswegen darf man nicht über alles schimpfen. Also das meine ich damit überhaupt nicht. Aber man muss sehen, welcher Impuls dahinter steckt. Weil man muss auch dazu sagen, es ist ein notwendiger Impuls. Wir könnten die geistigen Kräfte, die wir an diesem Widerstand entwickeln sollen, eben ohne diesen Widerstand nicht entwickeln. Und das heißt, es ist jetzt, weil wir gerade in der dritten Wiederholung der Zahl des Tieres stecken, auch immens, immens große geistige Entwicklungschancen. Das ist also der nächste Schritt, sage ich einmal, zu dem mit 1900 hat das finstere Zeitalter geendet im Prinzip. Dann kam die Anthroposophie als einer der Punkte, es, Es kam dann dieses katastrophale 20. Jahrhundert, das im Grunde von Anfang bis zum Ende eine Katastrophe war, also mit dieser Weltkriegsgeschichte einmal, wobei man ja das gar nicht in Ersten und Zweiten wirklich unterscheiden kann, weil das ist ein Prozess, der durchgeht, der eigentlich sogar darüber hinausgeht, wenn man annimmt, die Dinge, die dann in Jugoslawien oder so passiert sind, sind die letzten Ausläufer davon. Und mit dem Ziel aber dann, und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa dann schon sehr stark gelungen, das Ganze also durch die Wirtschaftsmacht also ganz ins Irdische alles herunterzuziehen und damit schon im Grunde die Geistigkeit auszuradieren im Wesentlichen. Er wirkt sich dann sehr stark im Bildungssystem aus, sieht man also bis etwa in die 60er Jahre hinein, war noch das eigentliche Bildungsideal im Grunde noch das alte Humboldtsche humanistische Bildungsideal. Und sicher in den Gymnasien wird es irgendwie heute noch weitergeschleppt, aber es ist weg im Grunde. Und das eigentliche mit dem ganzen Wirtschaftswunder und was alles entsteht, sozusagen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, ist das Bildungsideal, wie bin ich technisch wirtschaftlich gut ausgebildet, um da vorne mitmischen zu können. Und das ist das Hauptideal. Und alles, was dazu nicht zählt, ist unwichtig. Und dann geht es sogar noch weiter. Was ist heute das Bildungsideal? Heute ist das Bildungsideal, die Kinder sollen lernen, sich im praktischen Leben zurechtzufinden. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber wenn es nur das ist, dann habe ich es ganz auf der untersten Ebene. Das heißt, sie müssen wissen, wie kann ich die elektronischen Dinge bedienen. Wie es funktionieren, muss man nicht wirklich wissen. Hauptsache, man kann es richtig bedienen. Und Sexualkunde von Anfang an, weil das ist im Grunde auch so ein technischer Vorgang oder sonst was. Und auf jeden Fall nichts Geistiges drinnen. Und nur bezogen in Wahrheit sehr stark also auf das einzelne Ego. Also das heißt, man lernt das, was dem eigenen Ego nützt, im Alltag, um sich da zu behaupten drinnen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber im Grunde geht es genau dorthin. Also dort sind wir jetzt drinnen und also das heißt, wir sind im Bildungssystem auch in Wahrheit auf einem Nullpunkt irgendwo. Wir sind so ganz auf der unteren Ebene angekommen. Warum? Naja, eben damit das freie Ich sich entwickeln kann. Den Impuls nicht mehr aus dem holen kann, was dem Kind gelehrt wird von außen, dass es sich nicht mehr von oben holen kann, jetzt gleich, sondern das auf sein Ich sich stellen muss, irgendwann. Die große Kunst ist nur, es zum Erwachen zu bringen. Weil dass dieser Zustand gewagt wird, wenn man das so ausdrücken will, heißt ja, wir sind durch schon so viele Inkarnationen durchgegangen, dass die Zeit reif ist, dass aus dem heraus, was wir uns als Individualität mitbringen, grundsätzlich die Möglichkeit haben, das zu schaffen. Auf das ist es gerechnet. Und zwar es zu schaffen, auch unter ungünstigen Bedingungen. Das heißt, unter Bedingungen, wo die Erziehung nicht nur die Entwicklung nicht unterstützt, sondern schwer behindert. Also das heutige, im Großen und Ganzen, das heutige öffentliche Bildungssystem weltweit, praktisch weltweit. Beim Islam ist es ein bisschen anders, da ist eine andere Problematik dahinter, praktisch weltweit ist das Bildungssystem darauf ausgerichtet, den Menschen ganz abzuschneiden. Von allem irgendwie Höheren. Das ist das eigentliche geistige Ziel des Bildungssystems heute, auch wenn es die Leute, die es vertreten, nicht wissen. Und daher ist das also die größte Gefahr in gewisser Weise. Eben weil es aktiv dagegen arbeitet. Es ist nicht nur eben nicht förderlich der guten Entwicklung, sondern es arbeitet ganz gezielt dagegen. Und in Amerika besonders stark, das ist ist sozusagen das Musterbild, das Vorbild, das aber dann immer mehr übernommen wird. Mit guter Unterstützung von dem, was halt noch auch an Untugenden aus der Vergangenheit kommt, also in Asien. Auch dort ist von einer anderen Seite ganz stark der Versuch da, das Ich nicht aufkommen zu lassen. Also das ist einfach die schwierige Situation, in der wir drinnen stecken. Das heißt, wir haben das große Problem, dass bei uns dadurch heute unsere Abel- und unsere Keinhälfte völlig voneinander getrennt sind, zunächst einmal. In der Ausgangssituation sind wir drinnen. Und wenn ich nur den Kein habe, unten halt, der aktiv wird, dann kommt genau der Brudermord zustande, sozusagen, in der verschiedensten Form. Wobei ihm der äußere Krieg oder was noch das harmloseste in gewisser Weise ist, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Also das Schlimmere ist eben, dass es die Ich-Kräfte rausschmeißt, auch bei den anderen. Und dass es eigentlich unbewusst, aber doch sehr, sehr stark gezielt darauf arbeitet, dass ich das Ich nicht inkarnieren kann. Dass ich alles dazu tue, dass bei den anderen Menschen, denen ich begegne, das Ich rausgeschmissen wird. Also das ist, ich sage das ganz direkt, das ist das, was unser Erziehungssystem heute leistet und fördert. Und dafür verspricht also die arimanische, ja, Glückseligkeit kann man nicht sagen, aber das arimanische Paradies, in dem die Welt nämlich funktioniert wie eine wunderbar geölte Maschinerie. Und der Punkt ist, dass dieses Ziel bis zu einem hohen Grad erreichbar ist. Das ist die eigentliche Gefahr. Also es ist so weit, weil auch die Erde bereits so weit in ihrem Absterbensprozess drinnen ist, dass das möglich ist. Weil die Lebenskräfte der Erde langsam, aber doch deutlich sich dem Ende zuneigen. Und nur in so einem Zustand kann ich was zu einer Maschine umkrempeln. Etwa einen wirklich lebendigen Organismus kann ich nicht zu einer Maschine machen. Ich muss ihn dazu erst langsam abtöten, immer mehr. Und das wird versucht, sowohl mit dem menschlichen Organismus als auch mit der gesamten Erde. Und das werden die Prozesse sein, die auch, wenn wir über die Vereinigung mit dem Mond und diesen Dingen gesprochen haben, ist eine der Voraussetzungen aber auch damit, dass die Erde so weit zerbrechen wird oder sich so weit auflösen wird, dass diese Wiedervereinigung stattfindet. Weil sie wird nicht auf die Art stattfinden, dass einfach der Mond runterfällt oder so irgendwas. Also das wird sich ereignen zu einem Zeitpunkt, wo die Erde selbst einen gewissen Auflösungsprozess bereits durchmacht. Also das heißt, wo diese arimanischen Kräfte beginnen, die Erde zu zersplittern. Und was zur Folge haben wird, dass auch natürlich der Mond als solcher, als Himmelskörper zersplittern wird. Und das heißt, es wird sich dann eine Art Staubwolke oder Trümmerwolke bilden, wo es dann eben zu einer gewissen Scheidung kommen wird mit den materiellen Trümmern, werden sie halt diese arimanischen Kräfte und die Menschenseelen, die sich damit stark verbunden haben, verbinden und die anderen werden sich mit dem herauslösenden Ätherischen verbinden. Und das ist der Zustand, also wenn dann die Posaunen ertönen werden, wie es in der Apokalypse heißt. Also dort kommen wir dann hin. Also das heißt, Lamperl ist da, wenn man meint sich schon. Das Lamperl hat einmal ausblasen. Das stört uns nicht. Ja, also das heißt, daher geht der christliche Einweihungsweg eben sehr stark zielt auf das ab, diese beiden Seiten in uns, die Abel-Seite und die Kain-Seite in uns zu vereinigen. Und zwar eben so zu vereinigen, dass aber das Ich, und zwar dieses Ich, nicht ich, sondern der Christus in mir, was nichts anderes ausdrückt als die Vereinigung der beiden, nämlich, also höheres Ich und niederes Ich in eins wirklich zusammenkommen. Weil man muss ja denken, unser Ich, unser wirkliches Ich ist ja eigentlich gar nicht inkarniert. Das umschwebt uns ja eigentlich und hängt mit den Sonnenkräften ganz stark zusammen. Und es geht aber darum, das wirklich, die beiden wirklich zu vereinigen. Also es kommt dann irgendwann eine Zeit, wo es nicht heißt niederes Ich, höheres Ich, sondern wo es das Ich ist, das individuelle Ich. Und dann macht es erst in der Nachfolge das, was der Christus im Großen vorgemacht hat. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Vereinigung schon lange im Grunde angestrebt wurde. Es wurde schon angestrebt in der atlantischen Zeit. Ist katastrophal schief gegangen, könnte man sagen. Ich meine, von einer höheren Sicht war es wohl notwendig, aber es hat jedenfalls zum Untergang der Atlantis geführt. Also dass diese beiden Kräfte zusammen sollten, aber nicht in fruchtbarer Weise zusammen konnten. Und das hat letztlich gemündet darin, dass die geistigen Kräfte, die hereingeholt wurden, im Sinne des ärgsten Egoismus missbraucht wurden. Und das hat halt die Atlantis dann zerstört letztlich, weil damals ja auch noch diese starke Verbundenheit mit der Natur da war, weil wir im Ätherleib noch nicht so abgeschlossen waren, dass das auch die Naturkräfte selber unmittelbar betroffen hat. Und wir gehen im Übrigen einer Zukunft entgegen, wo eine Lösung des Ätherischen vom Physischen sowieso wieder beginnen wird. Und wenn wir diese Kräfte nicht richtig in der Hand haben, haben wir wieder Einfluss, viel stärkeren Einfluss auf die Naturkräfte. Das kommt auch dazu. Also das heißt, es muss ein Einweihungsweg gesucht werden, sprich ein geistiger Entwicklungsweg, bei dem diese beiden Kräfte vereinigt werden in uns, die Kain- und die Abel-Strömung. Und wir haben das letzte Mal ausführlicher darüber gesprochen, über die Erweckung des Lazarus Johannes, die genau auf das hin abzielt. Weil das erste Merkwürdige war, nur als kurze Wiederholung, die Länge dieses todesendlichen oder praktisch bis an den Tod heranführenden Einweihungsschlafes. Der Christus kommt nämlich erst am vierten Tag. Also so bis 3,5 Tage ist so im Prinzip das Maximum, dass ein Mensch noch aus diesem todesendlichen Zustand herausgeholt werden kann. Er geht eigentlich über diese Grenze hinweg. Und das hat also einen tiefen Sinn, weil dadurch also die Einweihung, die im Grunde noch sehr ähnlich ist dieser altägyptischen Einweihung, wo ja der Geistesschüler eben diese 3 oder 3,5 Tage Maximum in diesem todesendlichen Zustand mit Hilfe von Drogen dann auch und dergleichen versetzt wurde und durch den Einfluss der Priesterschaft hat und umringt von der Priesterschaft, die das kontrolliert hat. Keine dieser Einweihungen ging aber so weit, wie sie jetzt geht bei der Erweckung des Lazarus. Und von Haus aus schon der Unterschied, es hat ihn niemand Fremder in diesen Zustand versetzt, sondern er ist selber in diesen Zustand gefallen, wenn man so will, oder hat sich hineinversetzt in diesen Zustand. Und es sind nicht die Priesterschaft dabei, die ihn begleitet während der ganzen Geschichte. Und das in einem, bei einer Einweihung, die länger dauert als normal. Das heißt, wo führt sie hin? Sie führt schon einen Schritt weit hinein über die Schwelle, die man normalerweise wirklich nur erleben kann, wenn man hinübergeht und drüben bleibt. Also das heißt, wir kommen durch die Phase des Lebenspanoramas und durch die Phase dieser Ätherwelt durch, wir tauchen ins echte Kamaloka ein. Und das beginnt mit dem Durchgang durchs Erdelement, also wirklich durch die Erde. Also das heißt, von dort da kommen diese ganzen Höllenschilderungen, die Unterweltschilderungen, weil das ist die allererste Phase und dort sammeln sich die ganzen Kräfte, die wirklich unser Karma werden dann fürs nächste oder für die nächsten Leben. Das heißt, die nicht geläutert werden können im weiteren Verlauf des Kamalokas. Und das ist die erste Phase. Und mit der macht der Lazarus Bekanntschaft. Das ist also das zentrale Geheimnis der Lazarus-Einweihung, dass er als einer der Ersten dort wirklich hineingeführt wird, sehr bewusst. Es deutet sich ja schon vorher ein bisschen an bei den Griechen, diese griechischen Unterweltschilderungen. Da sind schon so Bilder, Orpheus auch und diese Sachen, oder was dann in der Aeneis geschildert wird und diese Geschichten, oder in der Odyssee eben der Achilles in der Unterwelt und so weiter. Aber das sind also sehr spärliche Einblicke im Grunde. Also da ist es zweifellos ein reicherer Einblick. Und das war also das wesentlich Neue daran. Und was auch dazu kommt, das haben wir auch das letzte Mal besprochen oder eh schon öfter angedeutet, was passiert noch bei dieser Einweihung des Lazarus? Es entsteht das, dass er sich ganz stark verbindet mit dem Wesen des Johannes des Täufers, der bereits hinübergegangen ist. Also das heißt, zu dieser Form der Einweihung ist eines ganz wesentlich und wird immer wesentlicher werden, die Verbindung einer Individualität hier und einer drüben. Und zwar so nahtlos, dass durch den, der unten ist, der Tote oben hier anwesend sein kann. Und umgekehrt, dass durch den Toten, der hier auf Erden Lebende, voll und ganz in der geistigen Welt sein kann. Und zwar so, wie man ist, wenn man drüben ist. Also das heißt, wie es ist, wenn man wirklich im Zustand zwischen den Inkarnationen ist. Das ist zumindest das Ziel, wo's hingeht. Also es ist sicher noch nicht im vollen Maß verwirklicht, auch noch nicht voll bei der Johannes-Einweihung, aber in diese Richtung geht es. Und dadurch entsteht in dieser Zusammenarbeit, auf das hat ja auch Rudolf Steiner hingewiesen, eben eine Wesenheit, die im Grunde alle Wesensglieder zur Verfügung hat. Vom physischen Leib unten bis hinauf zum Geist des Menschen oben. Und zwar, ja, auch dadurch erst so im richtigen Sinne, aber es müssen halt eben zwei Individualitäten zunächst einmal zusammenwirken dabei, das ist das Wichtige. Einer alleine kann das nicht erreichen. Aber es ist ja so, dass der Tote, das Ich des Toten, hat ja auch Hüllen. Und die sind vergleichbar mit eben Geist selbst, Lebensgeist, Geist des Mensch, aber doch etwas anders geartet als die wir in Zukunft erwerben werden. Darum nennt sie dann Steiner manchmal auch Seelen selbst zum Beispiel. Oder wie sagt er beim Lebensseele, glaube ich. Also er braucht gewusst andere Begriffe als für die herkömmlichen höheren Wesensglieder, weil es nicht ganz dasselbe ist. noch. Aber durch die Verbindung wird es praktisch dasselbe. Nämlich, warum ist es nicht dasselbe? Weil das Ich einfach noch nicht so weit ist. Es hat ja noch nicht wirklich sein vollkommenes Geist selbst, sein vollkommenen Lebensgeist. Es ist immer noch verliehen von außen. Und dadurch hat es einen anderen Charakter. Hier in der Zusammenarbeit kriegt es einen praktisch wirklich voll entwickelt individuellen Charakter. Obwohl jetzt zwei Individualitäten zusammenwirken, die ganz, ganz eng miteinander verbunden sind. Die nämlich eng verbunden sind dadurch, dass sie eben diese beiden Seiten, die Kain- und Abel-Seite, so repräsentieren, dass eben der eine, in dem Fall der Johannes der Täufer, eben im Grunde die vollkommene Abel-Seite des unten verkörperten Lazarus darstellt. Und umgekehrt irgendwo. Und das kann natürlich auch nur zustande kommen, wenn diese Seelen, auch wenn es da jetzt bei Steiner keine Angaben dazu gibt, aber wenn die durch frühere Inkarnationen zu einer sehr engen Verbindung schon gekommen sind. Also das müsste dann einer künftigen Geistesforschung vorbehalten bleiben, das genauer zu untersuchen, welche vorhergehenden Inkarnationen sind da. Da wissen wir ja einiges, namentlich beim Johannes dem Täufer. Da ist ja diese erste Inkarnation, die wir kennen, ist dieser Pinchas oder Pineas, der zur Zeit Moses gelebt hat, also zur Zeit Aaron und Moses. Der Vater des Pinchas war der Eleazar, das zweite E ist eigentlich so nur Haucheltan, was im Übrigen nichts anderes heißt als Lazarus. Also Lazarus im Hebräischen, im Original heißt er Eleazar, der Lazarus. Das ist nur die griechische Übersetzung. Und das El ist der Gottesname und Eleazar wurde auch der Osiris genannt. Also das war der hebräische Name für den Osiris. Und man wusste ja eben bei der ägyptischen Einweihung, wenn der Mensch hinübergeht, dann wird er ein Osiris oder Träger dieser Osiriskräfte. Also das heißt, da geht es um diese geistige Seite. Und jedenfalls dieser Eleazar, der wieder seinerseits ein Sohn des Aaron war, und das ist die priesterliche Linie, also das ist die Abel-Linie. Der Pinchas Phineas war dann der, wo ja in der Bibel geschrieben wird, dass er da ein unzuchttreibendes Paar mit dem Speer durchbohrt hat. Nämlich unzuchttreibend deswegen, weil sich ein Israelit mit fremdem Blut eingelassen hat. Und man muss dazu sagen, dass der Pinchas zu dem Zeitpunkt Hohepriester war. Also er hat das Amt von seinem Vater übernommen, vorher war es der Aaron und als solcher hat er also dieses Paar durchbohrt, das also eben ein Symbol gewissermaßen dafür war, dass diese Blutreinheit, was die Aufgabe war des hebräischen Volkes damals, die herzustellen, um dem Christus das Leibesgefäß zuzubereiten, dass die dadurch gefährdet ist. Und dagegen hat er ein Zeichen gesetzt. Es schaut natürlich als eine sehr grausame Tat aus und es wird da interessanterweise ja von Jahwe als aber was ganz Positives herausgehoben. Was aber natürlich trotzdem auf der anderen Seite heißt, dass damit ein ganz, ganz schweres karmisches Gewicht auf ihm ruht auch. Weil das ist der Punkt. Ja, vielleicht der erschütterndste Punkt überhaupt, dass man oft, wenn man das für die geistige Entwicklung Notwendige tut, unter Umständen extrem schweres Karma auf sich lädt.
Siehe Judas.
So ist es. Mhm. So ist es. So ist es. Und wenn wir wissen, dass die ganze Erde eigentlich unser kristallisiertes Karma ist, dann tragen natürlich solche besonderen Vorfälle, die da geht es nicht nur darum, sozusagen die Ermordung oder Tötung dieses Paars, sondern das ist ein viel, viel größerer Impuls. Da geht es also wirklich, wirklich um den Kampf darum, wird die Inkarnation des Christus möglich sein oder nicht, und das geht es letztlich. Also das heißt, es ist eine im Grunde grausame Tat, wenn man so will, an der aber hängt, ob sich das Erdenschicksal so erfüllen kann, dass der Christus herunterkommen kann oder nicht. In der Größe muss man das denken. Also das heißt, das hat eine extreme Auswirkung auf das ganze Erdenschicksal, das heißt auf die Zukunft des Erdenplaneten selbst. Und dieser Pineas eben aus der Priesterlinie als Abelvertreter, da ist das eigentliche Ich, sein wirkliches Ich, sein höheres Ich, das ist also wirklich da ganz draußen in Wahrheit. Das heißt, auch die Person, die unten ist, wäre im Grunde sogar völlig austauschbar. Wir sehen das dann später in der nächsten Inkarnation beim Elias, der eigentlich nicht so als der oder der fassbar ist irgendwo. In Wahrheit ist er wirklich praktisch der Vertreter des Volksgeistes. Er ist nicht selber der Volksgeist, aber er wirkt praktisch wie der Volksgeist. Der Volksgeist spricht durch ihn. Das heißt, er steht eigentlich mit seinem höheren Ich noch auf Erzengelstufe, praktisch. Wie wir alle einmal waren. Also die Entwicklung geht ja nicht so, dass wir uns vom Würmlein herauf zu den Engeln und was entwickeln, sondern wir waren viel, viel höhere Wesenheiten in gewisser Weise, alle, und sind heruntergestiegen, um Mensch zu werden. Und dann mit Bewusstsein wieder aufzusteigen. Wie sagen, beim nathanischen Jesus so ganz stark ist. Also diese schildert ja Rudolf Steiner diese Vorstufen des Mysteriums von Golgatha, wie der Christus diese, manchmal sagt er Engelwesenheit, manchmal Erzengelwesenheit. Das ist so, weil man es nämlich wirklich nicht so genau sagen kann, es ist so eine Zwischenstufe eigentlich. Weil man muss ja denken, bei den Hierarchien, das ist nicht so, da ist ein Bandschranken und da ist der Übergang, sondern es gibt im Wesenheiten, die schon ganz knapp an dem Höheren dran sind, so wie der Michael jetzt dabei ist, zum Zeitgeist und zu einem großen Sinn aufzusteigen, also über die Zeitlenkungsaufgabe einer erhabenen Erzengelwesenheit eigentlich hinauszugehen. Wenn einmal um diese Erzengel, diese ungefähr 350 Jahre, die sie besonders impulsieren, also diese Erzengelperioden, aber der Zeitgeist geht ja darüber hinaus, der impulsiert also eine ganze Kulturepoche. Und zu einer solchen Wesenheit steigt der Michael auf. Also er wird ein Urengel gerade, ist gerade dabei, Urengel zu werden. Das heißt, man kann in dem Sinn auch jetzt nicht mehr fragen, na, wie wird denn dann das nächste Michael-Zeitalter sein? Weil die kommen jetzt, wechseln sie alle sieben Erzengel ab und wie schaut es jetzt aus dann mit dem kommenden Michael-Zeitalter? Es ist noch lang Zeit, aber das wird einen ganz anderen Sinn haben, weil dann Michael Zeitgeist im Großen ist. Also das lässt sich alles nicht mehr vergleichen dann.
Und so eine Kulturepoche dauert 1200
oder so? 2160 Jahre ungefähr.
Ja. Mhm.
Also das ist so ein Zwölftel des großen platonischen Jahres, also wo der Frühlingspunkt durch den Tierkreis durchgeht. Während eben die die Erzengel-Epochen, dauern so in etwa 350 Jahre. Nicht ganz genau immer abgemessen, ich meine, die Zahlen sind überhaupt nie so ganz genau, weil natürlich in den wahren kosmischen Verhältnissen gibt es immer dieses Schwingen, dieses Rhythmus, der sich aber nie gleich wiederholt. Das ist ja das Spannende, das ganze Planetensystem ist so gebaut, dass sich keine einzige Konstellation jemals hundertprozentig wieder wiederholt. Das ganze System würde zusammenstürzen. Es ist immer ein bisschen anders. Die Jahreslänge ändert sich. Alle diese Dinge schwingen. Und zwar in einer nicht letztlich langfristig gesehen nicht vorherberechenbaren Weise. Also, dass sich doch einiges berechnen lässt. Heute, das ist halt der arimanische Einfluss, der macht es berechenbar. Wenn es ganz aus dem Geistigen komme, wäre es zwar sehr wohl rhythmisch, aber nicht berechenbar. Das heißt, man kennt immer nur so ungefähr. Und das ungefähr ist aber dann sehr bald schon so weit weg, dass man es überhaupt nicht mehr vorhersehen kann. Weil dadurch ergeben sich immer neue Konstellationsmöglichkeiten. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit der Freiheit. Weil tatsächlich das ja nicht nur nicht vorherberechenbar ist, sondern auch nicht vorherbestimmt ist. Man spricht von der großen göttlichen Vorsehung oder so, heißt das nicht, dass jetzt der genaue Ablauf von allem festgelegt ist und dass das wie ein Uhrwerk nur abläuft und sozusagen der liebe Gott weiß eh schon alles. Und liegt gelangweilt da und sagt, naja, es wird rauskommen, ich weiß es schon längst. Das ist der Punkt, also der Ausgang der Schöpfung ist nicht vorherbestimmt vollkommen, sondern er lässt Abweichungen zu, die sogar sehr groß werden können. Eben namentlich, weil es jetzt in unserer Hand liegt. Und seit dem Mysterium von Golgatha kommt es immer mehr auf das einzelne individuelle Ich an. Und das heißt, das Gesamtschicksal der Schöpfung, die im Prinzip auch scheitern kann, das heißt, die Entwicklungsziel nicht annähernd erreicht, da sind wir das Zünglein an der Waage. Wir entscheiden es. Jeder, und zwar jeder Einzelne. Ich meine, es wird nicht jeder Einzelne so sein, dass es verhindern oder ermöglichen kann, aber er kann entscheidende Dinge darin tun oder unterlassen. Und die Unterlassung ist fast nur die schwerere Bürde. Das heißt, unterlassen von etwas, das man zu dem Zeitpunkt aus der geistigen Entwicklung, die man bis dahin schon durchgemacht hat, und die machen wir alle, auch wenn wir es gar nicht bewusst anstreben, sonst wären wir keine Menschen. Aber wenn wir das, was uns bereits möglich wäre aus unserer geistigen Entwicklung, wenn wir das unterlassen, dann hat das die schwersten Folgen. Die Fehler, die wir machen, sind das geringere Problem. Also die Fehler, die entstehen, wenn wir sagen, gut, auf meine Verantwortung, ich habe den geistigen Impuls, ich tue das und dann scheitert es trotzdem, weil wir halt nicht perfekt sind oder weil die Widersacher zu stark sind oder was auch immer. Und da kann unter Umständen auch eine ziemliche Katastrophe herauskommen. Aber für das Erdenschicksal ist das trotzdem ein relativ leicht lösbares Problem gegenüber dem der geistigen Unterlassung. Vor allem, weil da nichts und niemand helfend einspringen kann. Nicht einmal der Christus. Wenn wir unsere geistige Kraft nicht rege machen, dann kann er sich nicht in der Form mit uns verbinden, dass das was hilft. Während das bei den Fehlern sozusagen, die passieren, ob unsere Unvollkommenheiten, ist sehr wohl sehr viel Hilfe möglich. Jetzt ist es ja interessant, dass dieser Lazarus Johannes in der vorhergehenden Inkarnation war der Lazarus, also wir haben jetzt verfolgt, einerseits den Johannes den Täufer im Espineas als Elias, der im Grunde nicht wirklich in einem einzelnen Menschenkörper inkarniert ist, sondern immer so ein bisschen drüber schwebt, daher die Geschichte mit Naboth und dem Weingarten, wo Steiner sagt, der Naboth, das ist der Elias eigentlich, und um den geht's. Aber er ist eben nicht nur in dem Naboth oder nur in dem, der jetzt als Elias da auftritt. Er schwebt so drüber. Dann eben zur Zeitenwende wird er wieder geboren als der Johannes der Täufer, der sich ja auch also jetzt nur ganz punktuell mit der Erde verbindet, eben als Einsiedler da in der Wüste lebt, sich von den Naturprodukten ernährt und im Grunde die große Aufgabe hat, halt dann den Christus hereinzuholen und oder ihm dabei zu unterstützen. Und er selber aber berührt im Grunde die Erde an einem Punkt. Aber das ist trotzdem zum ersten Mal so etwas wie, dass man sagen kann, sein Ich ist jetzt so weit da, dass es das kleine Ich ganz ergreift zumindest. Das ist schon trotzdem noch draußen, weil bei uns allen ist das Ich letztlich das wirkliche Ich draußen. Aber der Punkt ist, ergreife ich einen einzelnen Menschenleib so, dass ich sage, mit dem verbinde ich mich ganz. Man muss dazu sagen, dass das in der vorchristlichen Zeit eben überhaupt noch nicht so ganz üblich war. Es gibt halt natürlich Unterschiede, die Kain-Söhne waren da wesentlich weiter in gewisser Weise und die Abel-Söhne nicht, aber es war noch sehr verbreitet, dass das Ich auch während des Lebens dann noch pendelt zwischen verschiedenen Leiblichkeiten. Ganz stark ausgeprägt ist es zum Beispiel beim Kreis der 12 Jünger. Das ermöglichte einerseits, dass der Christus praktisch durch jeden der 12 Jünger sprechen konnte. Das ist ja der Grund, warum dann der Judas überhaupt seinen Verrat begehen muss, weil man denkt sich, ja, warum muss er jetzt dem den Bruderkuss geben, dass die wissen, dass der Christus, kennen sie den nicht, jetzt ist er die ganze Woche durch Jerusalem gezogen und sie haben gesprochen mit ihm, also jetzt sagt er, kennen sie ihn nicht oder wie ist das? Ja, es war nicht klar, in welcher der Personen, die da immer mit ihm sind, welcher ist wirklich der Christus jetzt? Also wir müssen da ganz andere Vorstellungen entwickeln, als wie unser heutiges Erlebnis ist. Heute ist das ganz klar, das ist der Meier, das ist der Müller und da ist auch wirklich sein Ich damit verbunden. Das wechselte damals noch. Es wechselte auch bei den Jüngern. Also auch bei den Jüngern war es so, dass nicht der jetzt als Jakobus oder was auftritt, auf einmal ist mit der Leiblichkeit der anderer verbunden. Das war das Gängige bis zu einem gewissen Grad noch in der damaligen Zeit.
Und diese Tatsache, die hinterlässt einen Abdruck für den sichtbar werdenden Blick. Also für ja. Das, was andere Menschen an so an diesen Zwölfen gesehen.
Ja, ja, ja.
Da tritt plötzlich eine Art von Ähnlichkeit.
Ja, das wird eine Art von Ähnlichkeit ja. dadurch, dass man, was war es jetzt der oder war es der? Nein, es muss doch der gewesen sein. Und, ja, nein, aber jetzt sagt der es. Weil man spürt schon natürlich, dass das Geistige, das durchkommt, das sich ausspricht, aber plötzlich spricht es durch eine andere Leibeshülle in Wahrheit. Das war zunächst einmal kein Problem, aber wie sie dann eben den Christus ergreifen wollten, war es plötzlich ein Problem, weil eigentlich, wen ergreife ich jetzt? Es hätte auch keinen Sinn gemacht, jetzt alle 12 oder alle 13 sozusagen zu kreuzigen oder was. Das hätte nicht den richtigen Effekt gehabt. Also es musste den richtigen treffen, dessen waren sie sich bewusst. Und es war nicht richtig zu fassen. Ja, also jedenfalls dieser Johannes der Täufer in seiner Inkarnation als Täufer, da berührt er wirklich jetzt sozusagen die Erde, sodass er in diesem einen Leib drinnen ist. Oder sich mit dem einen Leib verbindet, sagen wir es besser vorsichtig so. Also das höhere Ich verbindet sich jetzt dauerhaft während der Inkarnation mit diesem einen speziellen Leib. Mit ein Grund auch, warum er in die Einsamkeit geht in Wahrheit. Weil im sozialen Zusammensein war das zum damaligen Zeitpunkt gerade dort kaum zu schaffen. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Kommt man nicht los von sich und kann sagen, ich möchte aus meiner Haut schlüpfen. Manchmal denkt man sich das doch irgendwo, oder ich wäre gern irgendwo so in dem anderen drin, oder das wäre doch toll. Heute ist das nur in Ausnahmefällen möglich. Ich meine, es kommt schon vor, es kann schon passieren, also namentlich im Zuge von Transplantationsgeschichten und solchen Sachen kann schon einiges passieren. Aber das sind sehr extreme Fälle. Aber damals war das durchaus üblich. Und was passiert jetzt weiter? Jetzt passiert weiter, also dass dieser Johannes der Täufer ja dann enthauptet wird. Was ganz wesentlich für die Geschichte ist. Das ist jetzt einerseits wieder eine ganz tragische Sache und wieder hängt es natürlich mit dem Schicksal des Elias, Pineas, Johannes der Täufer eben zusammen. Weil er stirbt ja auch in der Elias-Inkarnation. Als Naboth, der wird ja umgebracht von den Schergen des Königs. Also er wird getötet. Und wobei diese Tötung eben wirklich bis zu einem gewissen Grad durchlitten wird, in dem Sinn, dass, weil man muss sich ja vorstellen, das Erlebnis des Todes ist ja was anderes, wenn ich so auf Erden lebe, dass ich nicht so ganz fest in einem bestimmten Leib inkarniert bin, sondern eigentlich ohnehin schon normalerweise immer wieder ein bisschen ein gewisser Austausch sozusagen stattfindet. Da ist auch das Hinübergehen was anderes. Weil ich gehe zwischendurch immer wieder irgendwo weiter. Das heißt, wenn der eine Leib stirbt, ist nicht gesagt, dass ich nicht in einen anderen irgendwo weitergehe. Bis ich dann irgendwann sage, ich löse mich und gehe hinüber. Also das wäre noch eine ganz weite Geschichte, zu schauen, wie da ganz anders also das Hinübergehen über die Schwelle des Todes war. Nicht vergleichbar mit dem, wie es heute ist. Im Grunde nicht vergleichbar damit. Und äh, Ja, also diese Tötung, aber er lebt zweifellos dieser Naboth so, dass er sie in dem Körper als Naboth jetzt wirklich durchleidet. Und das ist ein Schritt, der ihn mehr überhaupt mit dem physischen Unten verbindet. Also dieses Durchleiden sozusagen nicht einfach bevor der Leib völlig tot ist, hinausgehen zu können. Und sogar vielleicht die Option zu haben, durch jemand anderen noch auf Erden zu wirken, durch einen anderen Leib. Sondern wirklich bis zum bitteren Ende mit dem Leib verbunden zu bleiben und dann eben den Weg nach dem Tod so durchzugehen, wie es heute das Übliche ist. Also das ist eben besonders dort, aber das ist auch eine Besonderheit im hebräischen Volk, dass sich das dort noch sehr lange erhalten hat. Früher war das überhaupt in der ganzen Menschheit üblich, in der Zeit, namentlich in der griechisch-lateinischen Zeit, hat es aber schon da und dort ziemlich stark aufgehört. Also selbst bei den Griechen findet man es nicht mehr in dem Maße, bei den Römern schon gar nicht. Also das haben schon Bummfeste, die Römer sind so richtig bummfest inkarniert. Das ist, der hängt an seinem Leib, den er sich da hergerichtet hat und Punkt und Aus und Schluss. Aber selbst bei den Griechen überhaupt, also so ab der Zeit, wo sich die Philosophie entwickelt, sind die sehr stark gebunden. Weil, nämlich, was ist der Ankerpunkt? Der da oben. Das ist der Punkt, dass also da das Geistige ans Gehirn gefesselt wird. Da beginnt diese Fesselung. Also das ist der Gang zur Schädelstätte. Der Gang zur Schädelstätte ist der Gang zur wirklichen Inkarnation. Die Inkarnation ist dann vollständig, wenn ich auch letztlich das Hirnkastel da oben völlig durchdringe. Mit der großen Gefahr, dann da hängen zu bleiben dran. Und eben der Johannes der Täufer, der hat durch seine Tat des Binäres, die notwendig war in gewissem Sinn für die Menschheitsentwicklung, eben ein solches Karma auf sich geladen, dass er jetzt sowohl als Elias als auch dann als Johannes der Täufer zu Tode gebracht wird, gewaltsam. Und zugleich aber als Erfahrung damit eben dieses mitnimmt, wirklich dieses Erlebnis durch den Tod zu gehen. So, was ist jetzt nach dem Tod des Johannes des Täufers, nach der Enthauptung? Jetzt ist es so, dass er nicht einfach sofort in die geistige Welt hinauf aufsteigt und sagt, gut, das war es jetzt, dieses Erdenleben, und jetzt gehe ich halt da durch oben, sondern er hat zunächst ja die Aufgabe, sich zu verbinden mit dem Kreis der Zwölf, also der Zwölf Apostel. Das ist das Erste, was passiert, dass er zu einer Art Gruppengeist dieser Zwölf Apostel wird. Also das heißt, so wie er als Elias eine Art Volksgeist des ganzen hebräischen Volkes war, ist er jetzt eine Art Gruppengeist der Zwölf Apostel. Beziehungsweise des ein bisschen größeren Kreises.
Die Frauen gehören auch dazu, gell?
Die Frauen gehören auch dazu. Mhm. Es gehört eben der Lazarus natürlich dazu, der gehört sogar ganz wesentlich dazu, obwohl er zunächst einmal am Rande scheinbar ist irgendwo. Und es ist ja sogar extra für die Stelle, die er dann einnehmen wird, nach seiner Einweihung, gibt es ja noch den Johannes Zebedäus, also den dritten Johannes. Also es gibt ja drei, es gibt also den Johannes den Täufer, es gibt den Johannes Zebedäus, also der Bruder des Jakobus Zebedäus. Und es gibt den Lazarus, der den Einweihungsnamen Johannes bekommt. Deswegen bekommt, weil dann Johannes der Täufer, der jetzt Gruppengeist der Zwölf oder des weiteren Kreises dieser 12 war, jetzt sich nur mehr mit ihm verbindet. Zwischenstufe ist noch das, was sich abspielt, also die Verklärung am Berg Tabor, die betrifft also dann den Jakobus, Johannes, da ist jetzt die Frage, welcher das ist, das ist nämlich der Zebedäus, körperlich zumindest, und der Petrus, die drei.
Und das Windeseignet findet vor der Tötung von Johannes, den Täufer, statt.
Danach. Also, als der Johannes der Täufer enthauptet wurde, dadurch ist dann zum Beispiel überhaupt die Möglichkeit da, die ganze Geschichte mit der Bergpredigt, mit der Speisung der 4000 und der Speisung der 5000, das hat den Hintergrund, dass das erst dadurch überhaupt ermöglicht wurde. Also, weil der Christus wirkt ja die ganze Zeit ganz stark eben durch diesen ganzen Jüngerkreis, mit dem ganzen Jüngerkreis. Ohne dem ginge es gar nicht. Also das heißt, wir sehen ja bei dem ganzen Geschehen zugleich den Inkarnationsweg des Christus. Der ist ja in Wahrheit mit der Jordan-Taufe nicht fix und fertig. Mhm. Er vollendet sich erst mit dem Tod auf Golgatha. Das ist der Moment der tiefsten Inkarnation, der Todesmoment. Und dann ist er eigentlich wirklich ganz da. Und bis dahin geht das, und der Herr hat man immer auch dieses Wirken durch den Geist derer, die mit ihm verbunden sind. Und aber eben, da wirkt eben aber auch noch unterstützend mit diese Szene des Johannes des Täufers, die sich eben dann verbindet mit dem Petrus, Johannes und Jakobus. Mhm. Und die daher fähig sind, diese Verklärung überhaupt erleben zu können. Die anderen haben das ja überhaupt nicht erlebt. Und erst danach ist dann zum Beispiel diese Heilung des mondsüchtigen Knaben möglich. Und solche Dinge. Und dann geht es ja schon relativ bald zur Erweckung eben des Lazarus. Also da beginnt sich die ganze Situation zuzuspitzen, aber das sind so die Stationen, wo dieser Johannes der Täufer, der über die Schwelle gegangen ist, immer kleiner diesen Kreis werden lässt, mit dem er sich verbindet. Und man muss dazu sagen, also das hat verschiedenste Aspekte, aber aus Seite des Johannes des Täufers ist es auch notwendig, damit er zum Schluss sich dann ganz mit dem Lazarus verbinden kann, mit dem einen. Das geht nicht so mit einem Schlag, sondern weil ihm gerade diese Anlage, die eben gerade bei den Abeliten noch sehr stark war, mal mit dem Körper, mit dem sich zu verbinden, das auf einen einzuschränken, ist schon sehr schwer. Gut, das hat er jetzt als Johannes der Täufer, hat er schon so eine Punktlandung einmal irgendwo gemacht in dem einen Körper, aber jetzt in den anderen da einen zu finden, mit dem ich mich ganz verbinden kann, das ist auch ein Entwicklungsprozess, der bis dorthin geht. Also das ist nicht so von heute auf morgen möglich. Also das hat unheimlich viele Facetten, diese ganze Jüngergemeinschaft dadurch auch. Und der Lazarus selber ist ja der wiedergeborene Hiram, also der Tempelbaumeister, also der ganz aus dieser Kainsströmung stammt, der also viel leichter das hat, sein Ich da auf einen Körper herunter zu projizieren sozusagen und damit verbunden zu bleiben, da ist das schon wesentlich stärker ausgeprägt. Aber der hat eben auch einen sehr interessanten Aspekt, dass er trotzdem mit der ganzen kosmischen Sphäre auch sehr stark verbunden ist. Und das ist interessant, dass da die Freimaurer, bei den Freimaurerlegenden gibt es da sehr viel. Die sagen, die Freimaurer sagen, ja eigentlich dieser Hiram ist erstens eh so dasselbe wie der Osiris. Und es geht gar nicht so um den irdischen Hiram, sondern es geht um eigentlich diesen Sonnengott geradezu, der, ob man den jetzt Osiris oder sonst wie nennen, sie nennen verschiedenste Bezüge zum Dionysos, interessanterweise auch. Dionysos.
Nicht Apollo.
Nicht Apollo. Nein, warum? Das hat nämlich auch System. Oder sie nennen den Attis oder Adonis. Ja. Nein, das sind alle, die zählen alle zu den chthonischen Göttern eigentlich. Oh ja.
Zu denen aus der Tiefe.
Ja, genau. Und trotzdem ist es aber der Sonnengott, aber der durch die Tiefe geht. Mhm. Wir haben das schon bei den, letztes Mal ein bisschen besprochen, bei den Ägyptern, die kennen schon den Gang der Sonne durch die untere Welt, aber das ist nicht die unterirdische Welt, weil bei den Ägyptern ist die Welt sozusagen noch eine Scheibe und das ist ganz richtig. Damals ist sie noch eine Scheibe. Nicht im äußeren Sinn, wenn wir es astronomisch schauen würden, aber Sie haben völlig recht, dass die Kräfte, die wir heute, also diese Karma-Kräfte, die wir heute im Unterirdischen, in diesem praktisch verbunden mit diesem materiellen Block erleben, dass die das noch in einer kosmischen, aber lichtentleerten kosmischen Sphäre erlebt haben. Oder wo zumindest das Geistige, also das geistige Sonnenlicht eben durch diese arimanische Sphäre durchgehen muss, die aber noch nicht so verdichtet ist. Das ist noch viel mehr eine kosmische oder wieder kosmische Kraft, die da wirkt. Also das ist auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Kosmologien zu verfolgen. Die haben nämlich immer einen Sinn. Heute schaut man das alles so aus, naja, die haben das, haben sich halt die Erde wie eine Scheibe vorgestellt. Eh klar, weil die Erde ist ja flach irgendwo, also kann man schon leicht auf die Idee kommen. Nein, sie haben es wirklich so gesehen und zu Recht so gesehen. Sie haben da nicht die Welt immer nur mit äußeren Augen angeglotzt. Aber geistig gesehen war genau das richtig. Wir haben eine hauchdünne Schicht, auf der wir stehen und darüber ist die fortschreitende kosmische Welt und unten eine finstere, zurückhaltende Welt. Kosmische Welt, aber geistige Welt. Und da auf dem Keksel da dazwischen stehen wir drauf und müssen halt schauen, dass wir nicht da unten irgendwo hinuntergezogen werden in diese andere kosmische Welt. Erst bei den Griechen fängt sich das dann zu einem Klumpen zu wölben und zusammen zu ballen im Grunde. Und zwar eben angetrieben, weil sie etwas von diesen unteren Kräften erleben, daher diese Unterwelt. Mhm. In Wahrheit ist das die Inspiration, dass dann draufkommt, die Erde ist eine Kugel. Das finden wir schon bei Thales, der Thales wird schon vermessen, der fängt schon an. Also der bringt sozusagen schon den mathematischen Beweis oder den physikalischen Beweis, dass sie wirklich eine Kugel ist.
Und welches Jahrhundert ist das dann?
Naja, das ist so 5. 6. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Also als jetzt wirklich die griechische Philosophie und Wissenschaft bis zu einem gewissen Grad zu erwachen beginnt. Und ja, also jetzt hat sich dieser Geist des Johannes des Täufers, ja, na, dort waren wir schon, wir wollten zum Hiram gehen. Also der Hiram eben wurde aber auch eben verglichen mit diesen chthonischen Göttern, aber der doch zugleich den Sonnenlauf mitmacht. Und gefährlich wird es für ihn dort, wo er halt in die unteren Regionen kommt. Also das heißt, namentlich, wenn er in die Sternzeichen Waage, Skorpion, Schütze hinuntergeht. Das waren also die Nachtsternbilder. Und das heißt, die Zeit von Michaelis bis Weihnachten hin praktisch. Weil dann kommt ja wieder der Aufstieg. Da ist er zwar noch nicht oben, aber dann ist die Gefahr vorbei. Also die größte Gefahr besteht also bis dorthin zu kommen, zu diesem untersten Punkt. Das heißt, was heißt Weihnachten? In diesem Sinne heißt, den Tiefpunkt zu durchschreiten. Und die Gefahr wird immer größer sozusagen. Das heißt, Gott da zu Weihnachten ist der entscheidende Moment. Und zum Beispiel wir haben ja schon gesprochen über diese Tempellegende, wo diese drei Gesellen, die der Hiram nicht zu meistern erhoben hat, wie die schließlich ermorden. Also zuerst verhindern sie diesen Guss des ehernen Meeres und dann versuchen sie ihn sogar umzubringen und es gelingt ihnen auch. Und in vielen Freimaurerlegenden wird gesagt, ja, eigentlich sind das der Waage, Skorpion, Schütze. Das sind die drei, den Gefährten.
Mhm. Ah ja, interessant.
Aber hat die Waage schon gegeben?
Ja, das stimmt. Also, wie hat das jetzt bei den Ägyptern zum Beispiel geheißen, das kann ich da jetzt nicht sagen. Ein Sternbild gab es schon, aber es hat sicher nicht Waage geheißen. So wie ja zum Beispiel der Skorpion mehr mit dem Adler zusammen war. Allerdings bei den Ägyptern eh schon immer so. Aber es liegt also zumindest in den ähnlichen Regionen. Also du hast schon recht, also die Bezeichnung Waage ist sicher aus späterer Zeit. Aber es sind die Sternbilder, also die betroffen sind, oder die Himmelsregionen, weil die Sternbilder, die man mit den Punkten da oben sieht, das sind ja eigentlich auch nur so Markzeichen, dass dort die Region ist. In Wahrheit geht es ja gar nicht so sehr um die räumliche Region, als um den Rhythmus, also um den Zeitlauf. Ich meine, der Einfluss ist genauso, wie wenn wir auf die Uhr schauen. Also es geht nicht um irgendwelche Strahlen sozusagen, die herunterkämen von den Gestirnen, sondern es geht darum, den Moment in der weltgeschichtlichen, menschheitsgeschichtlichen, planetarisch-entwicklungsgeschichtlichen, da den Zeitpunkt zu lesen. Das konnte man in der ägyptisch-chaldäischen Zeit sehr gut. Und das wirkt nach und diese ganzen Freimaurergeschichten und so, die mit der Tempellegende zusammenhängen, die berufen sich ja auf das Ägyptische. Und das war auch wirklich der erste Zeitpunkt, wo man in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, wo man begonnen hat, das eben an den Himmelszeichen abzulesen irgendwo. Oder beginnen musste, bis zu einem gewissen Grad. Man hat ja noch nichts berechnet. Also es war keine Astrologie, wie wir es heute machen, weil heute hat berechnet man es heute halt und hat irgendwelche Ephemeriden-Tabellen oder beziehungsweise halt ein Computerprogramm, das ausrechnet. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben zwar schon die Rhythmen in Tabellen festgehalten, also planetarische Rhythmen und die ganzen Sotis-Perioden und was Gott diese Geschichten über Jahrtausende aufgezeichnet im Grunde und sehr genau. Also selbst der Kopernikus hat sich im Grunde nur an die Tafeln vom Ptolemäus gehalten und der hat die Tafeln von den Chaldäern übernommen. Also das heißt, die Aufzeichnungen von weiß ich nicht, aus einer Zeit zumindest 1500 vor Christus oder so in der Größenordnung. Aber die konnten, das war also namentlich die große Fähigkeit der Chaldäer, dass sie im Angesicht der Himmelserscheinungen ablesen konnten, welche Entwicklungsstunde hat es geschlagen. Das war das Wesentliche eigentlich. Und das ist eben auch was, was jetzt mit diesem Hieram ist, weil der ist jetzt der, der da durchgeht. Der ist sozusagen so wie der Zeiger, der da durchgeht. Das ist daher das Muster für diese ganze Entwicklung auch irgendwo. Und dass er das aber in rechter Weise tun kann, muss er sich natürlich auch mit der Sternenweisheit verbinden. Und daher muss er sich mit der Königin von Saba verbinden, weil die Königin von Saba ist ja die eigentlich, wo diese Sternengeheimnisse bewahrt werden. Saba 7. Hängt ja mit der 7 zusammen. Mhm. Also das heißt mit der Stellung der Planeten einfach.
Und was ist ihr Name Balkis für ein Wort?
Das ist eine gute Frage. Sie heißt ja nicht nur Balkis, sondern auch Makeda.
Ach so.
Auch noch, ja. Mhm. Kann ich da jetzt im Moment nicht sagen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gewusst.
Naja.
Aber warte, wir kennen ja noch schon im Schlauenbuch. Ich glaube, ich habe es sogar irgendwo aufgeschrieben. Wenn es was halbwegs Gesichertes gibt. Aber sie ist eben absolut die Vertreterin dieser Sternenweisheit. Das geht ja dann weiter, wie es im Weihnachtsspiel so schön heißt, bei den heiligen drei Königen. Zween kommen aus Saba und einer aus Mohren.
Ja.
Also die bringen auch nichts anderes als diese Sternenweisheit. Mhm. So. So, also, es heißt dann nach islamischer Tradition heißt sie auch Balkis und nach äthiopischer Überlieferung Makeda.
Äthiopisch? Ah ja.
Sonst mehr hab ich bis jetzt offensichtlich nicht gefunden, weil sonst hätte ich es da reingeschrieben.
Und eigentlich sind alle diese Namen Facetten der Sophia.
Ja. Ja, und das geht's. Mhm. Ja. Und das geht's. Ja, und es ist eben insofern bemerkenswert, weil es ja eben zeigt, dass dieser Hieram, also dieser Keinsohn, aber trotzdem strebt zumindest nach dieser Verbindung mit der kosmischen Welt oben. Weil eigentlich von Natur aus ist er mit den Kräften unten verbunden, aber die Zielrichtung geht dorthin, sich mit diesen oberen Kräften zu verbinden. Während da die Zielrichtung beim Johannes den Täufer ist, da runterzukommen. Der hat also die große Aufgabe zu bewältigen, sich wirklich da jetzt in einen Menschenkörper zu inkarnieren. Und das sieht man ja, dass das eine unheimlich schwierige Aufgabe ist. Man sieht ja sogar bei den nächsten Inkarnationen als Raphael, als Novalis, also diese kurze Lebensdauer eigentlich, die sie erreichen. Also es ist nicht so, das heißt, der Weg ist auch noch nicht zu Ende. Christian Rosenkreuz, der ja dann der wiedergeborene Hieram ist letztlich, beziehungsweise dann im Lazarus, also Lazarus Johannes, das heißt also Johannes der Evangelist, und dann später im Mittelalter als Christian Rosenkreuz, beziehungsweise äußerlich mit dem Namen ist es ja dann schon im Beginn der Neuzeit im Grunde, also die chymische Hochzeit, das fällt ja dann schon in den Beginn der Neuzeit hinein. Aber vorher gibt es noch eine Inkarnation im 13. Jahrhundert, eben wo es auch sehr früh stirbt, interessanterweise, und sehr zart gebaut ist, und wo also auch diese 12 Weisen um ihn herum sind, aber das werden wir eh noch ausführlicher besprechen. Aber als Christian Rosenkreuz dann seit dieser chymischen Hochzeit dann in jedem Jahrhundert inkarniert ist, und es liegen zwischen den einzelnen Inkarnationen sehr, sehr kurze Zeitspannen. Also kurze Zeitspannen heißt so, also nicht 12, 15 Jahre oder so, das ist extrem kurz. Und das ist auch nur möglich, weil er so weit bereits entwickelt ist, dass er für seine Entwicklung sich nicht mehr inkarnieren müsste. Und daher kann auch für ihn das nachtodliche Leben anders verlaufen. Also er kann da sehr, sehr viel schneller durchgehen, weil er muss, warum brauchen wir eigentlich so lang? Wir brauchen eigentlich so lang, weil wir uns die Kräfte holen müssen, um die nächste Inkarnation zu bauen, dass wir es schaffen, dann etwas von dem Karma, das da unten liegt, aufzulösen. Vor der Notwendigkeit steht Christian Rosenkreuz nicht mehr. Sein Karma hat er aufgelöst. Das heißt, er kann sehr schnell da durchgehen.
Hat er das aufgelöst als Christian Rosenkreuz oder schon davor?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe von Rudolf Steiner nichts diesbezüglich gefunden und ich wage dazu noch nichts zu sagen, aber ich denke, ein ganz entscheidender Punkt war diese Inkarnation, also diese Erweckung des Lazarus. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt gewesen, ob da... Dann kommt also noch diese Geschichte mit Flor und Blanche-Flor, das werden wir das nächste Mal ansprechen, wo der Flor ja eben auch mit dem späteren Christian Rosenkreuz zusammenhängt. Aber das ist auch nicht so eine richtige, so ganz fassbare Inkarnation. Also das ist insofern interessant, weil ich meine, da spielt irgendwas von der Strömung des Johannes des Täufers hinein. Also das trägt so, oder zumindest das trägt so deutlich die Signatur. Also das soll nicht ganz herunten sein irgendwie. Also das ist ganz eigentümlich. Aber das werden wir uns noch anschauen. Und das fällt ja in die Zeit von Karl dem Großen. In der Legende nach werden die ja sogar mit den Großeltern, also von
Karl dem Großen
in Verbindung gebracht, was äußerlich historisch nicht so ganz stimmt hat. Das ist auch wieder interessant. Ja. Und auch das hat seinen Grund, also dass es so immer so was ein bisschen Legendenhaftes bleibt.
Auch was Schwebendes.
Was Schwebendes hat, ja. Das wie es ja letztlich dann diese ganze Gralsgeschichte mit Parsifal ja auch so irgendwie ist. So historisch festnageln ist auch sehr schwierig und das hat schon seinen Grund. Und also das heißt, da sind beide Strömungen verbunden, weil man muss dann fragen, wer sind die Blanche Fleur und so weiter. Also warum sind es gerade die zwei? Dann wird es eh deutlich. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben mit der Erweckung des Lazarus durch den Christus, dass da die Wende eingetreten ist. Eben vorbereitet schon eben durch die Inkarnation des als Hiram, sonst ist keine weitere dazwischen zumindest bekannt. Also zwischen dem Lazarus und dem Hiram. Und das ist doch eine ganz schön lange Zeit. Weil das ist ist 1000 vor Christus, ist der salomonische Tempelbau, also liegen 1000 Jahre dazwischen. Also es könnte schon sein, dass es da Inkarnationen dazwischen gab. Aber mir ist nichts bekannt und ich habe im Moment nicht so einen deutlichen Anknüpfungspunkt. Der eine Anknüpfungspunkt, der sicher nicht uninteressant ist, eben dieser Pineas und sein Vater Eleazar, der auch nicht, sicher nicht zufällig auch den Namen Lazarus trägt. Das ist aber vor der Inkarnation als Hiram. Mhm. Also das ist Moses und das ist die Zeit, als der Moses noch lebt, das ist so etwa 1300 vor Christus. Also das ist so. Da ist er dann nur 300 Jahre bis zum Tempelbau und danach weiß man nichts. Ja, ich würde sagen, lassen wir es für heute einmal ruhen. Gehen wir das nächste Mal dann zu der Legende von Flor und Blanche Fleur oder Blanche Fleur, die sehr interessant ist, weil es eigentlich vom Ursprung her ist, es ist eine provenzalische Sage und die Provence und überhaupt dieses südfranzösische Gebiet, das ist eine sehr interessante Gegend. Also, wenn man sich mit der ganzen Dante-Geschichte beschäftigt und die Impulse, die auch von dort kommen, abgesehen davon, dass die Katara und die ganze Geschichte sich dort in dem Bereich abspielt, also da, das ist als geistig sehr interessante Strömung.
Die Minnesänger kommen auch dort her.
Bitte?
Die Minnesänger kommen
auch. Ja, genau. Die Minnesänger kommen dort her. Das heißt, und also das hängt sehr stark mit dem Gralsimpuls, mit dem Templerimpuls, mit dem allen zusammen, aus dem dann letztlich das Rosenkreuzertum hervorgegangen ist. Das ist eine Strömung, die durchgeht. Und eben aus der auch zum Beispiel der Dante und diese ganzen Dichter, die Fedeli d'Amore geschöpft haben, also diese ganze Gruppe, das ist ja im Grunde auch eine esoterische Gruppe und die haben ihre Wurzeln dort wieder in der Provence und von dort her kommt es ja auch diese Sage eigentlich, auch wenn es der Konrad von Fleck später ist, die ist mehrmals öfter beschrieben worden, aber die bekannteste ist die Geschichte dann von Konrad von Fleck.
Wirst du die Legende erzählen nächstes Mal?
Ich werde die Legende das nächste Mal erzählen, ja. Das Lesen wird schwer sein. Ich muss schauen, ob ich aber es ist gar nicht so kurz. Es ist gar nicht so kurz, die Geschichte.
Ich glaube, das dauert 5 Viertelstunden zum Vorlesen.
Ja. Also, da kommen wir nicht durch.
Ich habe das mal probiert, ja.
Nein, ich weiß schon, vielleicht kann man ein Stückerl irgendwo uns anschauen. Oder wir fangen dann wirklich mit den Hymnen an die Nacht an, einmal ein Stückchen. Weil warum bin ich auf die gekommen? Naja, weil der Novalis eben auch mit der ganzen Geschichte verbunden ist und weil er viele Dinge darin ausspricht. Ganz deutlich. Also, und dieses Thema eben in uns, die Kain- und Abel-Seite zusammenzubringen. Das heißt, höheres Ich und kleines Ich wirklich zu verschmelzen irgendwann einmal. Und den Kerlen da unten die Stirn zu bieten.
Ja, das sind schon Kerle.
Schon, ja. Ja, aber sie sind sowas von dringend notwendig. Auf der anderen Seite, es nützt nichts. Also, es wären alle diese Entwicklungschancen nicht gegeben, wenn nicht dieser Widerstand da wäre. Das ist halt der andere Punkt. Und
am Widerstand gewinne.
Ja, und das heißt also, diese besonders, wenn man so will, belasteten Zeiten, wie es die Gegenwart etwa ist, eben mit der dreimaligen Zahl des Tieres, weil das ist sicher keine Kleinigkeit, aber das heißt, da steht auf der großen Weltenuhr geschrieben, das ist eine Zeit, wo geistig unheimlich viel möglich ist. Und wenn es jetzt nicht getan wird, wenn es jetzt versäumt wird, dann wird es einen sehr tiefgehenden Schaden haben. Und das ist ja mit der Grund, warum wir jetzt halt theatermäßig und so, warum ich das mit der göttlichen Komödie und so lanciert habe letztlich, dass wir uns mit dem beschäftigen, weil das ist halt die vorige Stufe dazu. Mhm. Und mit der ganzen Islamgeschichte müssen wir uns ja interessanterweise jetzt auch auseinandersetzen, so ja. Weltweit irgendwo, weil das alles aus derselben Kerbe kommt. Ja. Und da ist eben auch nicht die Frage Islam Buh oder nicht Buh, sondern die Frage ist, wie kann er zu dem Impuls werden, zu dem er eigentlich gegründet wurde, nämlich dem Ahriman die Stirn zu bieten. Und zugleich aber nicht ganz wegzufliegen mit Luzifer. Das und nämlich als Werkzeug, wie soll ich sagen, dort, wo es noch nicht jeder Einzelne aus seinem individuellen Ich schafft, mhm. sondern wo er eine gewisse Stütze braucht, dazu noch. Das macht nämlich den Unterschied, weil sonst wir sagen, na gut, dann brauchen wir ja eh nicht, wir haben eh jetzt den Christusimpuls und das muss ja genügen, es braucht Zwischenstufen. Auch wenn das eigentlich was Verspätetes ist, aber es ist halt, wir leben nur teilweise auf der Höhe der Entwicklung, es ist vieles nachzuholen und viele Individualitäten brauchen den Durchgang noch durch ein paar Inkarnationen, um wirklich an den Christusimpuls voll anschließen zu können, der ja dann eigentlich mit einer Religion im alten Sinn nichts mehr zu tun hat. Die Religionen sind Hilfsmittel und um den Menschen dorthin zu führen, die wirklich eine reale Verbindung mit dem Christus zu finden. Und gerade die christlichen Konfessionen sind daher auch nicht das, was das wirkliche Christentum werden soll, sondern wenn es im guten Sinn ist, eine Vorbereitung dazu, wenn es im schlechten Sinn ist, ein Hindernis. Und dann sind es aber genau dasselbe Hindernis wie, weiß ich nicht, Islam oder sonst was. Mindestens so nachhaltig. Ich erinnere mich nur, ich habe es, glaube ich, schon erzählt, diese Aussage vom guten Papst Franziskus. Also, dass es von großem Übel ist, sich persönlich mit dem Christus verbinden zu wollen. Das sind absurde Dichotomien. So nennt er das, wortwörtlich. Dichotomien, Zwiespältigkeiten.
Das hat der gesagt.
Öffentlich am Generalaudienz am Petersplatz. Ich glaube 2014 oder wann das war. Und das zielt darauf, also das Heil ist nur zu finden im Schoße der Kirche. Und er meint damit natürlich die Institution, nicht die Gemeinschaft derer, die sich mit dem Christus verbinden. Und ganz dezidiert, also die persönliche Verbindung mit dem Christus ist von Schaden, ist schädlich. Das ist absurd.
Das ist
naja, klar. Ich meine, es sitzt nicht umsonst jetzt ein Jesuit oben, der sicher ein toller Kirchenpolitiker ist, keine Frage. Ich will damit gar niemand was ans Zeug fliegen, aber man sollte nur einfach sehen, was los ist. Und sehen es auch ja wirklich in seiner Zwiespältigkeit, weil durch alle diese letztlich arimanischen Impulse, die machen auch viel Gutes und Notwendiges. Wenn wir wirklich immer wieder wiederholen, es ist nicht alles Böse, was er macht, und die ganze Entwicklung der Technik oder der Wirtschaft oder sonst was ist nicht so, dass man sagen muss, das muss alles weg. Es wäre eine Katastrophe. Es wäre eine absolute Katastrophe. Also es geht nur darum, dass man es richtig einschätzt. Aber der Ahriman will das Paradies auf Erden schaffen. Der Luzifer wird das Paradies in den Wolkenhöhen schaffen. Beides sind nicht die Paradiese, die uns genügen sollten. Aber die werden uns angeboten von den beiden. Also das heißt, der Luzifer baut uns letztlich so eine Art Ersatzgarten Eden da oben, aber halt alles nichts mit weiterer Aufstiegsmöglichkeit. Und der Ahriman strebt an, uns ein wunderbares, wirklich ganz irdisches Paradies zu bauen. Mit dem wunderbaren Vergnügen, dass das Ich sowieso darüber schwebt und selbst wenn da unten was passiert, in Wahrheit gar nicht wirklich betroffen ist. Das heißt, wir schweben so darüber. Weil was suchen denn zum Beispiel die Drogensüchtigen oder so in der Regel? Den Kick, dass sie rauskommen irgendwo. Es hängt ein bisschen davon ab, welche Droge raus ist. Kokain ist anders wieder, aber da geht es um eine, also beim Kokain zum Beispiel geht es um eine sehr starke Verbindung, namentlich mit den Gehirnkräften und oben. Also das ist eine sehr starke Aufweckung, ist eigentlich eine sehr starke Verbundenheit, aber die hängt da oben. Also das heißt, da geht es darum, dass der Ari da diesen Intellekt ganz stark macht. Darum ist das beim Manager oder sowas sehr beliebt. Also das ist keine Droge zum Wegdriften eigentlich, sondern um da Schlaf zu vertreiben, einfach den Körper auslaugen zu können bis weit über die Grenzen. Also das heißt eigentlich leistungsfähig da zu sein. Natürlich, wenn man es zu lang und zu oft nimmt, dann ruiniert es das Ganze und dann war es halt ein Pech. Aber es wird eigentlich bei ihm ja mal zur Leistungssteigerung hier genommen.
Kokain,
ja. Also ganz anders die Opiate oder solche Sachen oder Haschisch im milderen Sinn. Das sind die wird luziferisch ausheben. Und mit dem spielen halt die zwei Widersacher sehr stark. Und es ist ja signifikant, dass diese Sachen also in einem ungeheuren Maße zugenommen haben. Mhm. Also seit Beginn des 20. Jahrhunderts geht das schon. Also es
steigert sich aber schon von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt. Ja. Also um ein Vielfaches. Und es ist eine Vorbereitung dazu. Also sehr beliebt sind ja heute diese sogenannten Designer-Drogen, die also sehr speziell auf ganz bestimmte Wirkungen zugeschnitten werden und das sehr leicht halt zumindest in den meisten Staaten die Gesetzeslücken umgehen, weil sie verändern es ein bisschen und es fällt nicht mehr unter das Gesetz. Und es hat halt ein bisschen eine andere Wirkung. Oder? Und man kann das heute ziemlich genau designen, aber was steckt dahinter? Dahinter steckt ja letztlich ein Ziel dieser arimanischen Sache, so wie ich das letzte Mal schon erzählt habe, es wird natürlich kommen, dass wir mit der Elektronik oder wie immer sich das weiterentwickelt, völlig verkoppelt werden. Das ist das Ziel von Ariman. Genauso ist das andere Ziel natürlich mit chemischen Substanzen unser Bewusstsein zu beeinflussen. Ganz klar. Und diese Designer-Drogen sind der Anfang dazu. Da kriegst du halt ein Pillchen, das eine genau spezifische Gemütswirkung auslöst. Oder du bist halt gerade wacher und gescheiter dabei oder glaubst es zumindest zu sein, sagen wir mal so. Bist das unter Umständen, wenn die entsprechende arimanische Inspiration dazukommt, weil das erleichtert es nämlich, also dass die reinkommen kann. Und da stehen wir praktisch vor der Tür, dass das möglich ist, diese Dinge. Also das funktioniert so ein Großteil schon zumindest so experimentell irgendwo. Teilweise halt eben bei den Drogen nicht wirklich legal oder so, aber Erfahrungen hat man gesammelt, also da kann man sehr spezifisch Dinge. Und genauso kann man elektrisch heute schon ganz bestimmte Gefühle oder Stimmungen oder sowas ganz gezielt auslösen. Und das hätte halt der Ari gern. Weil in so einen Körper, der also so funktioniert, kann das Ich einfach nicht mehr rein. Das muss drüber bleiben. Kann da nicht mehr rein. Naja, in diesem Sinne, das nächste Mal. Herausforderung, ja, aber wie gesagt, unheimliche viele Möglichkeiten, gerade jetzt. Ich sage einmal in diesem ganzen Jahrhundert, das eigentlich erst gerade begonnen hat. Und zwar ist das noch eine deutliche Stufe hinaus über das, was durch das Ende des Kali-Yuga passiert ist. Das ist vielleicht auch jetzt erst so deutlich sichtbar. Mhm. Also das heißt auch, dieser ganze Impuls, den Steiner gebracht hat, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass der erst in der Zukunft, in der näheren Zukunft, erst so richtig den Durchbruch kriegen wird. Was nicht so überraschend im Zuge der Weltgeschichte ist. Oft sind Dinge, die herausgekommen sind, sehr viel später erst wirklich umgesetzt worden. Ich meine, wenn man denkt, die Impulse von der griechischen Philosophie in Europa sind die alle erst viel, viel später in Wahrheit angekommen.
Ja,
ja. Dazwischen sind wir herumgedümpelt auf gut Deutsch irgendwie. Also, man braucht ein bisschen Atem bei der ganzen Geschichte, weil es ist ganz klar, ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass also das, was Steiner da heute halt einmal gegeben hat und vorgelebt hat, dass es sehr spärlich noch welche gibt, die nur annähernd herankommen. Und das, was in der Anthroposophie drinnen steckt, umsetzen, heißt aber, dass das eine größere Zahl wirklich hereinbringen kann. Und da sind ja noch unheimlich viele Gebiete zu entdecken und zu bearbeiten. Und das heißt, die Zeit, wo genügend Menschen diese Fähigkeit einfach entwickeln, nicht nur Barfreit Anthroposophie aus dem Buch lernen und sagen, ja, jetzt weiß ich, wohin der Weg geht, deswegen ist er aber noch nicht beschritten wirklich. Sondern die wirklich fähig sind, auch diese Dinge selbstständig dann hereinzuholen. Also da sind wir in Wahrheit erst am Anfang. Und das ganze 20. Jahrhundert hat das wirklich zugedeckt. Ich sage einmal, die ganzen Katastrophen im 20. Jahrhundert hatten wahrscheinlich die Aufgabe, diese Entwicklung einmal zu bremsen.
Das ist die Seite. Wenn man das jetzt umdreht,
ja,
dann sind da, ich weiß es nicht, wie viele Millionen,
ja, genau,
in der geistigen Welt,
und
durch schwere,
so ist es,
Leiden und
Entbehrungen, so
durchgegangen sind. Die müssen ja, wenn sie wiedergeboren werden, müssen die ja Fähigkeiten,
ja,
haben.
So ist es. So ist es. So ist es. Also den ganzen Sinn dieser Entwicklungen werden wir wahrscheinlich erst später ganz durchschauen, im selben Detail. Aber es ist ein gewaltiger Geisteskampf, der dahinter steckt. Mhm. Gut.
Danke, Wolfgang.
Gerne.
Danke.